Jesus wird weggehen. Er weiß es. In wenigen Tagen wird die schwere Zeit für ihn beginnen. Er weiß, er wird gefangen genommen. Er wird gekreuzigt werden. Und die Jünger werden alleine sein oder sich alleine fühlen. Und bevor dieser Weg beginnt, hat Jesus noch ein Thema. Ein wichtiges Thema. Wie ist das, wenn ich wiederkomme? Wie wird es sein, wenn ich jetzt gegangen bin und wiederkommen werde? Ich möchte euch darauf vorbereiten, Jünger, Gemeinde, auf diese Zeit. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten: Sag uns, wann wird das sein, Entschuldigung? Und an welchen Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Jesus antwortete: Passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Dann werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt. Denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dann werden sich viele vom Glauben abbringen lassen. Sie werden sich gegenseitig verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele von euch in die Irre führen, weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Die Not wird schrecklich sein. Noch nie hat es eine so große Not gegeben, von Anfang der Welt an bis heute. Und es wird sie auch künftig nicht geben. Wenn Gott diese schreckliche Zeit nicht verkürzen würde, könnte kein Mensch gerettet werden. Aber er wird diese Zeit verkürzen, denen zuliebe, die er erwählt hat. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht her, hier ist der Christus oder dort ist er, dann glaubt es nicht. Denn mancher falsche Christus und mancher falscher Prophet wird auftreten. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. So wollen sie möglichst auch die Menschen in die Irre führen, die von Gott erwählt sind. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie bei einem Blitz. Unübersehbar leuchtet er auf, vom Osten bis zum Westen. Er ist so unübersehbar wie die Geier, die über dem Aas kreisen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. An welchem Tag und zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern ganz allein der Vater. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Vor der Sintflut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und verheirateten ihre Kinder. Sie lebten sie bis zu dem Tag, als Noah in die Arche stieg. Sie ahnten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle wegriss. Genau so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Bleibt also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr wiederkommt. Darum sollt auch ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr ihn nicht erwartet. Auszüge aus Kapitel 24 im Matthäusevangelium. Es geht darum, dass Jesus seine Jünger wachrütteln möchte. Ich werde weggehen. Ich werde euch in eine Zeit hineinbringen, in der ich leibhaftig nicht mehr bei euch sein werde. Aber ich werde wiederkommen. Und darauf seid vorbereitet, Gemeinde. Seid wachsam. Man kann so schnell in Lethargie verfallen. Ja, es ist ja schon so lang her. 2000 Jahre. Kommt er überhaupt noch? Wann kommt er denn überhaupt noch? Sind die Prophezeiungen denn alle überhaupt schon in Erfüllung gegangen? Ich kann mich noch gut erinnern, ein großer Missionstheologe, wo ich auf Geschona war, kam auf Geschona in die Andacht und hat eine Andacht gehalten und hat sich dann vorne auf die Kanzel gestellt und hat gesagt, Jesus kann noch nicht wiederkommen, weil noch nicht alle Völker dieser Erde erreicht sind mit dem Evangelium. Vielleicht hatte er recht, vielleicht auch nicht. Ein anderer war nicht auf Geschona, der hat dann gesagt, Jesus kann noch nicht wiederkommen, weil der Tempel in Jerusalem nicht wieder aufgebaut wurde. Und das muss ja nach Ezekiel erstmal passieren. Also, Gemeinde, ganz ruhig, es dauert noch. Ob der recht hat, vielleicht auch nicht. Ich weiß nur, Paulus hat Jesus wieder erwartet, in seiner Zeit. Er war darauf vorbereitet, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Und er hat sich nicht die Prophezeiung der Bibel so hingelegt oder ausgelegt oder verstanden, dass er sich sicher war, wann das sein wird. Bevor ich gehe, habe ich euch noch etwas zu sagen, sagt Jesus. Seid wachsam, denn es wird sein wie in der Zeit Noahs. Sie haben es nicht erwartet und es kam, die Sintflut. Sie haben gemeint, das kann gar nicht passieren, so schnell und so groß und so viel und so schrecklich. Und es kam dann trotzdem. Von was spricht der Text? Der Text spricht zuerst einmal von Erdbeben. Erdbeben. Im Moment ist es ja relativ ruhig auf dieser Erde. Relativ ruhig. Ich habe mal gegoogelt. Im letzten Jahr gab es 45 Erdbeben auf dieser Erde mit über 70.000 Tote in einem Jahr. Erdbeben. In Island ist die Erdkruste ziemlich unruhig. Und andere Vulkane, die schweigen nie. Da reden wir nur nicht mehr drüber. Die spucken immer Feuer. Krieg. Krieg ist etwas, womit wir tagtäglich leben, scheinbar seit ein paar Jahren. Aber Krieg ist mehr wie Ukraine und Israel. 55 Kriege gibt es zurzeit auf dieser Erde. Also Konflikte, die mit Waffen ausgetragen werden. Und von manchen hören wir gar nichts. Sudan. Ich weiß nicht, wann jemand von euch das letzte Mal was über den Sudan gehört hat. Meine Google hat sich eingerichtet, dass ab und zu mal was vom Kongo kommt. Aber ich vermute mal, das kommt nur, weil ich es gesucht habe. Ostkongo. Nord-Kivu ist das Gebiet. 2,3 Millionen Menschen auf der Flucht. Seit 2095 durchgängig Krieg. Und. 80 Millionen Flüchtlinge auf dieser Erde. Und davon sind 26 Millionen, die ihre Häuser verloren haben aufgrund von Krieg. 26 Millionen, kann man kurz hochschlagen, wir sind etwa 80 Millionen in Deutschland. Ja, dann kann man sich etwa vorstellen, wie viele Menschen das sind, die leiden unter diesem Krieg, unter diesen Kriegen. Hunger, davon spricht der Text. Auch das ist was, was wir nicht kennen. Wir sehen Bilder davon und die tun weh, wenn man das sieht im Fernsehen. 700 Millionen Menschen leiden Hunger auf dieser Erde. Und jährlich sterben 250.000 Menschen an Unterernährung. Und wenn man jetzt aus dem Dorf kommt, wie Sellenroth, mit 800 Einwohnern, dann kann man vorstellen, wie viel Mal Sellenroth sterben würde jedes Jahr an Hunger. Dann hat man so ein Stück weit ein Gefühl, wie viele Menschen das sind. Der Text spricht von Christenverfolgung, je nach Auslegung vielleicht auch von Judenverfolgung, vielleicht auch von beiden. Nach oben durch, 360 Millionen Christen werden verfolgt auf dieser Erde. 360 Millionen Christen leben in einem Umfeld, wo sie ihren Glauben nicht normal und frei ausleben können. In 50 Ländern dieser Erde ist ein hohes oder ein extrem hohes Maß an Christenverfolgung zu beobachten. Und im letzten Jahr wurden 5.000 Christen aufgrund ihres Glaubens umgebracht. Also sind jetzt keine Christen mitgerechnet, die im Krieg irgendwo gestorben sind, da sterben ja auch noch, aber Christen, die auf ihren Glaubens wegen umgebracht wurden. Und dann Menschen, die vom den Glauben verlieren oder vom Glauben abkommen, auch davon spricht der Text. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da ist die Beobachtung zwischen weltweit und für Europa ganz unterschiedlich. Weltweit steigt oder wächst das Christentum scheinbar. So sind die Zahlen. In Südamerika und in Asien kommen viele, viele Menschen zum Glauben. In Europa ist es stark rückläufig. Man geht davon aus, dass 2035, 40 nur noch etwa 20 Millionen Christen, also evangelisch-katholische Christen, hier in Deutschland leben werden. Ja, das heißt eine Reduzierung um fast um 50%. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist europaweit zu beobachten. Die Wiege der Reformation, die Wiege des Glaubens, wenn man so leben will, erlebt einen dramatischen Abfall vom Glauben. Und der geht mehr oder weniger durch alle Denominationen durch. Das ist nicht nur die Landeskirche. Da haben die Freikirchen und die charismatischen Kirchen allen auch ihren Teil, da sie darunter leiden. Und gleichzeitig muss man auch kritisch vermerken, dass gerade in Südamerika natürlich die Befreiungstheologie sehr stark sich ausbreitet oder ausgebreitet hat. Und diese Befreiungstheologie, die ja jetzt nicht unbedingt ein zentriertes Glauben ist, wie wir ihn kennen, auf Christus hin, den Erlöser, den Heilsbringer, sondern dass mehr so der Glaube ist, den die Juden uns damals vorgelebt haben. Ja, die Römer müssen unterdrückt werden oder rausgeschmissen werden. Wir müssen frei werden von den Unterdrückern. Und das ist so die Grundlage des Glaubens, gerade in Südamerika, wo man wenigstens mal von unserem Glaubensverständnis ein Fragezeichen hin dran setzen darf, aber nicht muss. Erdbeben, Krieg, Hunger, Christenverfolgung, eine Gemeinde, die in ganz starke Herausforderung kommt, weil Menschen vom Glauben abfallen. Ich weiß nicht, wie da irgendjemand auch sagen könnte, die Prophetien sind nicht in Erfüllung gegangen. Jesus könnte nicht wiederkommen. Jederzeit könnte er wiederkommen. Und dann geht es natürlich weiter noch ins Detail. Jesus spricht davon, ihr Lehrer werden auftreten oder ihr Lehre wird auftreten. Ihr Lehrer oder ihr Lehrer ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Was ist denn ihr Lehre? Wo beginnt denn ihr Lehre und wo endet ihr Lehre? Jesus spricht von den falschen Christussen. Als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gesagt, ja, das zählt ja heute gar nicht. Ich weiß niemand, der sich von sich behauptet, wäre ein Christus. Der wäre Jesus. Wer behauptet von sich, er wäre Jesus? Das ist vielleicht so ein paar extreme Sekten, die wir jetzt nicht unbedingt in unser Blickfeld nehmen müssen. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass Christus, ja klar, auf Jesus sich bezieht, aber Christus heißt ja letztlich der Erlöser. Und Menschen, die behaupten, sie könnten die Welt erlösen, sie hätten endlich die Antwort, sie wissen, wie es geht, da fallen mir dann schon Namen ein. Und ich vermute mal, euch auch. Und wenn man dann noch nicht nur Menschen im Blick hat, sondern vielleicht noch Ideologien mit hineinbezieht in seine Gedankenwelt, da gibt es schon manche Ideologie, die behauptet, die einzige wahre zu sein. Und wenn alle Menschen danach leben würden, wie wir im Westen natürlich, dann wäre die Welt endlich befriedet. Falsche Erlöser, Menschen, die meinen, sie hätten die Lösung für diese Welt, für diese großen Probleme. Und dann spricht Jesus von Wundern, die passieren werden. An der Stelle muss man vorsichtig sein. Jesus tat Wunder und Jesus tut auch heute noch Wunder. Ich glaube, davon sollten wir uns bewusst sein und sollten auch immer wieder auch vertrauen darauf, dass Gott heute Wunder tun kann. Wenn aber es darum geht, dass durch Wunder letztlich belegt werden muss, dass der Glaube richtig ist, dann bewegen wir uns wahrscheinlich in eine schwierige Richtung. Nur als ein Beispiel. Ich war vor kurzem auf einer Konferenz und da ging es um das Thema Jüngerschaft. Und als Beweis von einer guten Jüngerschaft in einem Gemeindebereich oder einer Gemeindesituation war der Beleg, dass dort Wunder passieren und Menschen gesund werden. Also ich dachte immer, dass ein Beweis von Jüngerschaft ist, wenn Menschen im Glauben wachsen, wenn Menschen darauf vertrauen, dass ihr Leben von Gott gehalten wird, auch in den schweren Tagen, dass Gott ihnen auch die Kraft gibt, Krankheit und Not zu durchstehen. Und das ist jetzt plötzlich der Beweis für gute Jüngerschaft, Wunder werden, hat mich aufmerksam gemacht. Wunder. Falsche Propheten. Falsche Propheten, habe ich gemerkt, ist ein schwieriges Thema. Wo beginnen falsche Propheten? Wer ist ein falscher Prophet? Ich möchte mich an der Stelle auch wirklich nicht gerade wirklich dazu äußern. Es ist schwierig. Menschen, die die Bibel für sich in ihrem Sinne auslegen. Menschen, die das Wort Gottes missbrauchen. Propheten, die auftreten, im Namen Gottes zu reden, das Wort Gottes weiterzugeben, aber nicht wirklich das Wort Gottes weitergeben, sondern ihre Interessen durch das Wort Gottes weitergeben. Aber ich behaupte mal, ohne dass ich jetzt irgendwo hinweisen möchte, auch das werden wir finden auf dieser Erde, in unserer Zeit, in der wir unterwegs sind. Und heute, wo wir alle im Internet noch mehr unterwegs sind wie jemals zuvor, werden wir noch leichter an solche Dinge drankommen, wie wir es einfach gedacht haben. Dann ist es nur ein Klick entfernt. Und schon sind wir mittendrin. Und an ihr Lehrer, die das Wort Gottes nicht in rechter Weise auslegen oder gebrauchen. Ganz nah dabei mit den falschen Propheten. Bei einer Sache sind wir uns wahrscheinlich relativ einig. Wenn Menschen dem Wort Gottes noch etwas dazu machen oder dazugeben. Ja, das heißt also, die haben die Bibel, die haben das Wort Gottes und dazu haben sie noch einen eigenen Text, ein eigenes Buch, einen eigenen Brief. Ja, also das heißt, die haben das Wort Gottes und dazu noch den Wachturm. Und der Wachturm hat mindestens genauso viel zu sagen wie das Wort Gottes, vielleicht sogar an manchen Stellen noch mehr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist dann relativ schnell für uns Sekte, schwierige Situation einzuordnen. Viel gefährlicher finde ich aber in unseren Kreisen, wenn wir uns da mit diesem Thema beschäftigen, mit Menschen, die aus dem Wort Gottes etwas rausnehmen und nicht für sich in Anspruch nehmen. Das heißt also, die haben das Wort Gottes, sie haben nur das Wort Gottes, aber nicht das ganze Wort Gottes, wie Paulus oder im Timotheusbrief es gedeutet wird, ist für sie gültig, sondern sie entscheiden, welcher Teil des Wort Gottes für sie gültig ist. Und damit befinden wir uns oder bewegen wir uns da ganz schnell natürlich in ganz vagen Bereichen. Dann sagt der eine, ja, nur die Paulusbriefe, das ist ja die Zeit der Gemeinde, zählen für uns. Und die Evangelien, die zählen nur für die Juden damals oder die Juden heute, aber für uns zählen die nicht, sondern wir haben die Paulusbriefe. Andere sind dann vielleicht noch etwas diffiziler und machen es noch genauer. Ja, das sind die richtigen Worte Jesu und das sind nicht die richtigen Worte Jesu. Vielleicht denkt ihr jetzt darüber nach, das gibt es bei uns nicht. Ich kann euch vergewissern, das gibt es auch in unserem pietistischen Bereich. In meinem letzten Gemeinde hatte ich sehr stark damit zu tun. Das sind die sogenannten Konkordanten, nannte man da unten im Südbaden. Ihr Lehrer. Menschen, die nicht mehr das Wort Gottes als Gesamtes, als Offenbarung Gottes verstehen wollen, sondern bestimmte Bereiche dazusetzen, wegnehmen und nicht mehr für sich in Anspruch nehmen. Und ich möchte an der Stelle gar nicht auf manches ethische Thema zu sprechen kommen, was man durchaus an der Stelle auch verstehen könnte. Wo dann ganz entscheidende Aussagen Jesu oder Aussagen eines Apostel Paulus hineingesprochen werden, ja, das war ja nur kulturell zu verstehen, damals. Aber heute ist das anders. Das hat Jesus damals so gemeint. Aber heute verstehen wir das anders in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. An der Stelle ist es natürlich schon klar, und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig bei meinen Formulierungen, zu sagen, da beginnt's und da endet's. Aber dass es es gibt und dass es vorkommt und dass wir wachsam sein sollen und dass wir aufmerksam sein müssen und dass wir genau hinhören müssen und dass wir fähig sein müssen, auch Dinge einzuordnen und auch mal kritisch einzuordnen, das sollte uns doch klar sein in der Zeit, in der wir leben. Und nicht einfach alles, was wir hören, auch wenn es einen christlichen Stempel hat, einfach dann zu akzeptieren und das ist gut und das ist recht und das ist wunderbar und dann glaube ich dran. Falsche Erlöser dieser Welt. Ich bin mal gespannt, was im Herbst dann passiert in Amerika. Wunder als Zeichen des Beleges, dass Gott wirkt. Und Menschen, falsche Propheten, die das Wort für ihre Sinne oder in ihrem Sinne auslegen. Und dann spricht der Text auch noch von einem weiteren. Die Liebe geht verloren. Und da ist ja an dieser Stelle auch was ganz Spannendes, denn der Bibeltext spricht von Hassen. Also in der Gemeinde wird es passieren, dass die Menschen sich hassen. Und da ist ja natürlich sofort bei mir, geht da was hoch, das Hassen, nee, Hassen. Hassen ist es ja was, das kenne ich so nicht, das kennen wir nicht. Das Spannende nur an der Stelle ist, dass in der Bibel nicht lieben gleich hassen ist. Wir in unserem deutschen Sprachgebrauch, wir haben, ich liebe jemand, wir haben das neutral, ich liebe ihn nicht, ich kann mit ihm aber gut umgehen, ja, ich akzeptiere ihn, ich toleriere ihn und dann kommt das ganz Schlimme, das hasse ihn. Die Bibel kennt aber diesen Zwischenteil nicht. Die Bibel spricht davon, entweder liebe ich ihn und wenn ich ihn nicht liebe, benutzt die Bibel den Begriff, dann hasse ich ihn. Das ist die Herausforderung, die wir haben, wenn man sich mit den biblischen Begriffen auseinandersetzt. Also wenn die Liebe verloren geht, wenn wir nicht mehr mit Liebe unterwegs sind, dann spricht die Bibel von Hassen. Also bitte, ihr müsst euren deutschen Sprachgebrauch des Wortes hassen, müsst ihr etwas ausklammern an der Stelle, sonst kann man das nicht verstehen, was die Bibel an der Stelle sagen möchte oder Jesus an der Stelle sagen möchte. Wir sind nicht mehr in der Lage, uns zu lieben. Ja, und dann kommt noch ein weiteres Wort im Text vor, man verrät sich. Verrat. Deutet natürlich zuerst einmal hin, dass es eine Zeit geben wird, wo Christen mit Anführungsstriche oder Christen ohne Anführungsstriche andere Christen verraten werden. Das heißt also, wie es vielleicht damals in der DDR war. Wir hatten vor wenigen Tagen Besuch, ein ehemaliger, oder der wohnt noch im Osten, er ist groß geworden in der ehemaligen DDR und er hat mir auf der Fahrt nach Wetzlar ein bisschen was erzählt. Ja, das war so das Gefühl. Man hatte im Grunde selbst in den Gemeinden nicht mehr genau gewusst, ja, wer verrät den anderen, ja, wer gibt den Namen preis, ja, wer spricht darüber, dass du im Grunde in der Gemeinde bist. Verraten, richtig verraten. Aber verraten bedeutet auch jemandem oder einer Sache untreu werden. Auch das ist Verrat. Jemanden oder etwas verlassen. Ich verrate mein Christsein. Ich verleugne. Ich bin nicht ganz ehrlich. Könnte man damit auch verstehen. Gemeinden, sagt Jesus, seid wachsam, seid bereit. Es wird eine Zeit geben, da wird Erdbeben geben auf dieser Erde. Es wird eine Zeit geben, da wird es viele Kriege geben. Hunger wird es geben, Christenverfolgung. Die Menschen werden vom Glauben abfallen. Ihre Lehre wird weit verbreitet sein. Und die Liebe unter den Christen wird mehr und mehr verloren gehen. Deshalb. Bleibt am Wort. Bleibt am Wort Gottes. Ich möchte es euch ans Herz legen. Lest das Wort Gottes. Beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Selber. Intensiv, soweit es euch möglich ist. Dass ihr das Wort Gottes kennt. Dass ihr manche Linien versteht im Wort Gottes. Dass man Dinge einordnen kann. Und dass man dadurch dann auch in die Lage versetzt wird, die eine oder andere Irrlehre frühzeitig zu entlarven. Und nicht einfach mitredet oder mitschreit oder mitgeht oder mitglaubt. Am Wort Gottes bleiben. Das ganze Wort Gottes, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, ist uns gegeben, damit wir davon profitieren, damit wir daran wachsen, damit wir ermutigt werden und herausgefordert werden. Und nicht nur Teile der Heiligen Schrift. Und vertraut den Zusagen Gottes. Und an der Stelle dachte ich, ich möchte einfach ein paar dieser Zusagen euch einfach mal wieder in die ins Gedächtnis rufen. Johannes 16. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Erst Johannes 4. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Psalm 145. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Und dann noch Jesaja 58. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Das sind ja nur einige dieser Verheißungen, die wir haben. Vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist. Wenn er es sagt, dann ist es nicht vielleicht. Wenn er es sagt, dann ist es so. Und dann wird es so sein. Und ich darf und ich kann ihm vertrauen. Jesus war es entscheidend wichtig, dass bevor er geht, bevor er in diese Leidenszeit hineingeht, bevor er am Kreuz stirbt, dass er seine Jünger, die Gemeinde, vorbereitet auf sein Wiederkommen. Und so spricht er in diesem Umfeld auch von diesen beiden Gleichnissen, die wir alle kennen. Das Gleichnis von den Jungfrauen, den 10 Jungfrauen. Die einen waren bereit und die anderen waren nicht bereit. Und er spricht das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Die einen waren bereit und haben alles gegeben für ihren Herrn, haben alles eingesetzt. Und die anderen haben ihre Pfunde vergraben. Und dann kam der Herr, überraschend. Und dann war er da. Und im Lukas-Evangelium spricht dann Jesus, Kapitel 12, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tische bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es ihr nicht meint. An uns ist es, sich nicht verunsichern zu lassen, nicht erstaunt zu sein über die Situation der Erde, der Völker, der Gemeinde, sondern an uns ist es, bereit zu sein, wachsam zu sein. Das sind Zeichen dafür, dass der Herr kommt. Ich glaube, ich darf an dieser Stelle, dass der Herr bald kommt. Sind wir bereit? Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus geschickt hast und dass Jesus vor dieser schweren Zeit noch einmal dieses Thema so wichtig war und er den Jüngern so das ans Herz gelegt hat. Und auch wir wollen es heute ganz besonders hören. Herr, mach du uns bereit. Lass uns wachsam sein. Lass uns nicht einschlafen. Lass uns nicht meinen, wir hätten noch genügend Zeit und es dauert ja alles noch, sondern lass uns einfach bereit sein für jeden Moment. Herr, und wenn du noch Gnadenzeit schenkst, danke, Herr, dass noch viele dich erkennen dürfen. Und wenn du heute noch kommst, Herr, nimm uns auf bei dir, weil wir auf dich gewartet haben, weil wir vorbereitet waren. Und Herr, wenn wir diese Dinge beobachten, die wir heute so ganz kurz angerissen haben, lass uns das nicht erschrecken, sondern lass uns noch mehr ermutigt sein, dir alles anzubefehlen und dir zu vertrauen, dass du und dass dein Wort wahr ist und dass es Wirklichkeit ist und dass du wiederkommst, uns zu dir zu holen. Und das ist doch unser Ziel. Herr, schenke doch immer wieder, dass wir dieses Ziel nicht aus dem Auge verlieren, sondern dass du unser Leben prägst. Tagtäglich. Immer. Amen.